Gut, Geschwister, vielen Dank für eure
Geduld. Wir wollen jetzt anfangen. Also mit Weihnachtsgeschichte wird ja eigentlich in der Regel sehr nostalgisch mal dargestellt. Ja, und heuler Knabe im lockigen Haar und Stille und Ruhe und Friede und so weiter und so fort. Wir werden heute mal sehen, dass Weihnachten tatsächlich in der Bibel unser Weihnachten relativ nahe kommt, wie wir es erleben und wie wir es feiern. Nämlich die Weihnachtsgeschichte in der Chaos, Not, Misstrauen, Herrschsucht, Neid, Mord sogar, Mord an Unschuldigen. Ja, und Weihnachten will uns genau da finden, nämlich in unserer Sünde, in unserem Alltag und will gerade uns treffen. Wir können mal lesen, Matthäus 1, und wir lesen mal ab Vers 18. Da heißt es, die Geburt Christi war so. Nachdem nämlich seine Mutter Maria dem Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Ja, also wir sehen hier zwei junge Menschen, die waren verlobt, beide lieben den Herrn, beide sind sehr arm, aber reich beschenkt, und die waren verlobt, ganz klar jetzt, sie waren nicht intim miteinander. Sie wollten in Reinheit leben, Verlobung, sie waren also schon, es war schon klar, dass sie heiraten werden, also eine Verlobung damals aufzulösen war schon, es war irgendwie so viel ich weiß möglich, aber schon sehr, sehr schwierig, fast unmöglich, zumindest unmöglich ohne jetzt öffentliche Schande. Die Familien kannten sich, alle wussten, die beiden werden heiraten und die beiden waren nicht miteinander intim, sie haben Sexualität sich bewahrt für die Ehe, das heißt im Hohelied Liebe ist stark wie der Tod, und Liebe und Tod sind zwei Sachen, also die man nicht auf Probe machen kann. Eine Perle hat eine Schönheit und die Schönheit ist verborgen, und die Schönheit ist eine Schönheit, weil die Schönheit ein Geheimnis ist. Und das, was schön ist, wenn die Schönheit ist ein Geheimnis. Das wird jetzt hier deswegen so klar betont, weil die Jungfrauengeburt eine wichtige Lehre ist in der Christenheit. Nur durch die Jungfrauengeburt ist Gott wirklich Mensch. Ja, wenn in dem Moment, wo die Jungfrauengeburt geleugnet wird und sagt, naja, ist eigentlich gar nicht so wichtig, vielleicht war es ja nur eine junge Frau und nicht eine Jungfrau, in dem Moment ist Gott nicht mehr Mensch. In dem Moment ist das Wunder von Weihnachten, dass uns ein Retter geboren wurde. Der Retter kann nicht ein Mensch sein. Der Retter muss Gott sein. Gott in Menschengestalt, Gott, der für unsere Sünde stirbt, der ohne Sünde war, das kann niemals ein Mensch sein. In dem Moment, wo die Jungfrauengeburt geleugnet wird, gibt es eigentlich gar keine Erlösung mehr und gar kein echtes Christsein mehr. Deswegen ist diese Lehre auch im apostolischen Glaubensbekenntnis klar festgehalten. Und da heißt es also, das wird auch in den Kirchen, in den Gottesdiensten immer wieder gesagt, geboren von der Jungfrau Maria. Und ich würde jetzt sagen, wer vorne steht, eine Liturgie macht, die jetzt an sich nicht verwerflich ist, und es wird gesagt, geboren von der Jungfrau Maria, und wer das mitspricht, ohne es zu glauben, lügt Gott direkt ins Gesicht. Und auch die Gemeinde ins Gesicht, denn warum soll man etwas bekennen, was man nicht glaubt? Also sehr, sehr wichtig, die Lehre von der Jungfrauengeburt, und es ist gut, wenn man da immer mal wieder darüber spricht, und dann kann man auch sagen, ja, wie soll Erlösung sein, wie soll das alles gehen, wenn Jungfrauengeburt nicht richtig ist? Der Maria wird jetzt also gesagt, oder wurde vorher gesagt, das lesen wir an Lukas, wie das vor sich gegangen ist, dass sie vom Heiligen Geist schwanger wird. Sie hat gesagt, ja, sie gab sich billig hin. Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du willst. Also schön, eine junge Frau stellt sich Gott zur Verfügung. Sie weiht Gott ihr Leben. Sie ist bereit, alles zu tun, was Gott mit ihr will. Und dann geht alles immer aufwärts und immer schöner. Nein, dann gehen die Probleme erst los. Eine Frau gibt sich Gott hin, dann beginnen die Probleme, dann beginnt Chaos, ein Knoten nach dem anderen. Es wird eigentlich alles immer schlimmer. Menschlich gesehen, es wird alles immer schlimmer. Ja, so war es auch bei Rebecca, die war unfruchtbar, dann wird sie schwanger. Mit einmal streiten sich die Kinder in ihrem Bauch und sagt sie, ja, warum bin ich eigentlich schwanger geworden? Wie ich das gewusst hätte. Und so ist manchmal in Gottes Wegen. Gott macht was, und wenn sich Leute das angucken, denken, ey, das war das Schlimmste, was dir passieren konnte. Lesen wir weiter am Vers 19. Josef aber, ihr Mann, indem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Das Weihnachten ist eine Zeit von Streit und Konflikten. Ja, die Polizei läuft heute auf Hochtouren, wird überall gerufen, wenn es gar nicht mehr geht und so weiter. Weihnachten höchste Selbstmordrate. Josef sieht also, der gerecht war, sie ist schwanger. Ja, und was ist das für einen jungen Mann? Die einzig logische Erklärung, die hat einen anderen. Also, und die Enttäuschung war riesig, ja. Also, wenn ich jetzt Josef wäre, ich habe mich in Maria verliebt, ich bete mit ihr, wir bewahren uns auf in der Reinheit. Natürlich haben wir Verlangen, zusammenzukommen. Meine Familie weiß von ihr, ihre Familie von ihr, der ganze Ort weiß, wir werden heiraten, alle wissen, wir gehören zusammen. Wir sind aber noch nicht verheiratet. Wir beten zusammen, wir haben gute geistliche Gemeinschaft, wir lesen zusammen in der Bibel, wir lieben den Gott und sie ist eine reine Frau und geht mit einem anderen Kerl ins Bett. Ja, die einzig logische Erklärung. Wie soll sie sonst schwanger sein? Das ist ja logisch. Also es ist wirklich totales Chaos, ja. Die nächste Frage, wie wird sich Maria fühlen? Sie gibt sich den Herrn hin und sagt, ja, ich bin des Herrn Magd, Herr, tue mit mir, was du willst. Mit einmal steht sie in den Augen ihres Verlobten da wie eine Hure. Obwohl sie völlig rein ist. Also Not, Chaos, Konflikte. Und in all dem passiert was Schönes. Herzen werden offenbar. Was wird bei Maria offenbar? In der Not?
Dass sie Gott hingegeben
hat. Dass sie Gott total Gott hingegeben hat. Sie hat so dem Herrn vertraut. Sie hängt sich an dem Herrn und sagt, Herr, wenn du was mit mir machen wirst, mach was mit mir. Wenn du nichts mit mir machen wirst, mach nichts mit mir. Wenn du willst, dass ich sterbe, dann will ich sterben. Wenn du willst, dass ich lebe, will ich leben. Ich bin deine Magd. Ich gehöre dir. Und ich weiß, du wirst es zum guten Ende bringen. Die Herzen werden offenbar. Sie hängt sich an den Herrn. Sie weiß, der Herr kommt zu seinem Ziel. Und wenn es bei mir rückwärts geht, geht es bei Gott vorwärts. Herr, ist doch dein Kind. Ist doch dein Kind. Ich kann doch gelassen sein. Herr, ist es dein Kind, was du mit mir machst. Ja, manchmal geht man Schritte im Glauben und sieht aus, als ob alles rückwärts geht und schlimmer wird und die Probleme fangen erst an. Aber alles, was uns abhängig macht von Gott, alles, was uns kindlich macht, das ist gut für uns. Josef wollte sie verlassen in seiner Situation. Also wenn jetzt zu mir ein Bruder kommt, der Gott liebt, der dem Herrn hingegeben ist, der den Herrn liebt, der ist verlobt und seine Frau denkt, schätze ich, eine ist hingegebene Schwester. Und mit einmal ist diese Frau schwanger, aber nicht von ihm. Er würde zu mir kommen und sagen, Carsten, was würdest du mir raten? Ich würde sagen, lass die Finger von der. Auf jeden Fall. Wenn die da mit anderen Jungs da, also ich meine, wenn es eine andere Erklärung gibt, aber wenn die da mit anderen Jungs, lass bloß die Finger von ihr. Vielleicht war der ganze Glaube nicht echt, wir haben es falsch eingeschätzt, kann alles sein, lass die Finger von ihr. Du wirst nur Not und Kummer haben. Würde ich definitiv geraten. Und Josef, klar, hatte diesen Verdacht gehabt. Und jetzt sehen wir was bei Josef. Bei Josef wird auch ein Herz offenbar. Es ist herrlich zu sehen, wie er sie wirklich liebt. Er liebt nicht nur sich selbst und ist jetzt sauer, dass seine Hochzeit geplatzt ist und will sie heimzahlen. Steht ganz klar da, er will sie nicht öffentlich bloßstellen. Er macht die ganze Sache gar nicht öffentlich. Er nimmt im Gegenteil, er nimmt das alles auf sich. Sein Plan ist, sich heimlich aus dem Staub zu machen. Und er tut es für Maria. Er möchte nicht, dass sie öffentlich in Schande gerät. Wenn er sich heimlich aus dem Staub macht in der Nacht, er ist am nächsten Morgen einfach weg. Dann wäre Maria aus. Ja? Jeder Bauer würde denken, der Josef, das ist ja, was ist das eigentlich für einer? Erst schwängert er sie und dann haut er plötzlich ab vor der Hochzeit. Das ist ein gemeiner Kerl. Bloß gut, dass der weg ist. Und Maria würde dastehen und würde ihren Ruf erstmal nicht verlieren. Und Josef müsste seine Familie im Stich lassen, seine Freunde, seine Arbeitsstelle, alles und irgendwo komplett von vorne anfangen, wo man ihn nicht kennt, nur um Marias Ruf zu schützen. Das ist wirklich Liebe. Die nicht sich selbst sucht, sondern die den anderen sucht. Also da ist Josef offenbar geworden, wirklich, wenn hier steht, er war gerecht, also er war wirklich so gerecht, Ich wüsste nicht, wie viele sowas machen würden. Ich werde von einer Frau so enttäuscht, dann opfere ich mich für sie, damit sie nicht in Schande gerät. Im Gegenteil, viele werden darauf aus, jetzt will ich ihr erst recht auch ein Ding reindrehen. Dass das mal alle wissen, wie, was das für eine ist. Nein. Wir sehen ja also viel Knoten, Misstrauen in einer Beziehung. Geheimnisse. Schuldig. Maria sieht aus wie eine Frau, die Hurerei getrieben hat und die dennoch ganz rein und unschuldig ist. Die reinste Frau überhaupt. Wir sehen also, es geht menschlich alles rückwärts, aber wir sehen herrliches Vertrauen, wir sehen Ruhen und Gnade, wir sehen Opferbereitschaft trotz Enttäuschung. Maria bekam alles mit, sie wusste auch nicht, wie es ausgeht. Und dann greift Gott ein. Gottes Hilfe kommt immer, Gottes späteste Hilfe kommt zeitig genug im Vers 20. Indem er aber dies bei sich überlegte, siehe, da schien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Gott greift ein. Maria hatte nur eine Hoffnung, dass Gott eingreift. Mit einmal, die Finsternis geht weg, mit einmal ist Josef alles klar. Alle Knoten sind entwirrt. Was vorher dunkel war, es entfaltet sich ein Wunder, es war ein wunderbares Muster. Was dunkel und schwer war, ist mit einmal herrlich. Und Liebe und Verbundenheit und Vertrauen sind stärker als je zuvor. Wir leben alle unser Leben vorwärts, wir können es nur rückwärts verstehen. Und Weihnachten ist der Herr Wege in ausweglosen Lagen, nichts ist ihm unmöglich. Gut, wir lesen mal Vers 21. Jemand Vers 21 mal lesen? Immer noch der Traum.
Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Genau, hier ist zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber doch, sagen zum ersten Mal, erwähnt der Name Jesus, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Der Name über allen Namen Jesus ist der Name, ja, Sturm und Wind müssen gehorchen im Namen Jesu. Dämonen zittern vor diesem Namen. Es ist der Name, der Macht hat. Es ist der Name, mit dem man verknüpft Liebe, Demut, Wahrheit. In diesem Namen werden Sünden vergeben. In diesem Namen muss Finsternis weichen. In diesem Namen muss jede Nacht sich erhellen und jedes kaputte Leben kann mit Glanz erfüllt werden. Jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Name über allen Namen. Im Hohelied heißt es, dein Name ist wie eine ausgegossene Salbe. Man kann viel über Gott reden, sag was über Jesus und dann siehst du die Reaktion. Der Name des Herrn Jesus hat Kraft. Und jetzt sehen wir auch, warum Weihnachten war. Er kam, sein Volk von Sünden zu erretten. Und das ist wieder das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist also nicht die Gesellschaft und auch nicht die Verhältnisse, in denen wir leben. Das Hauptproblem ist Sünde. Und er kam, von Sünde und Schuld zu retten. Dass jeder durch den Herrn Jesus wieder ein reines Gewissen hat, dass Schuld weggenommen wird. Jeder kann von vorne anfangen. Der Mensch kann keine Ruhe finden, bis wir zur Ruhe kommen in ihm. Und Weihnachten ist, dass wir mit Christus versöhnt werden, mit dem Retter der Welt. Er rettet auch uns. Weihnachten ist für uns, es ist Rettung, es ist die Freude. Ja, es ist die Freude, die keine andere Gaben geben kann, außer die Gabe aller Gaben, der Herr Jesus. Wenn ich dich habe, habe ich alles. Gut, Vers 22 heißt es, dies alles geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Also dies alles geschah. Ja, und hier sind Knoten, die sind nicht aufzubinden. Mit einmal werden Knoten gelöst. Also die Weihnachtsgeschichte hat viele Knoten, ja, eine Volkszählung. Warum? Volkszählung, Völkerwanderung, kein Platz für Jesus, die Herberge, kein Platz für eine schwangere Frau. Und im Licht Gottes steht, das musste alles so geschehen, damit es erfüllt würde. Und so geschehen Dinge im Leben, gehen schief und am Ende sieht man, es musste alles so kommen, weil es alles zu Gottes Erlösung, weil Gott durch diese Dinge zu seinem Ziel kommen will mit uns, nämlich dass wir Christus ähnlich werden. Der Retter kommt in die verzwicktesten Dinge in unserem Leben hinein und wenn wir uns ihm anvertrauen, macht er unser Leben etwas zu seiner Ehre Und am Ende muss ich immer seinen Plan erfüllen und nichts kann ihn hindern. Es ist geschah, damit erfüllt wird. Schwierige Dinge geschehen, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Sein Werk kann niemand hindern, seine Arbeit darf nicht ruhen. Wir dürfen uns ganz ihm vertrauen, dass er an uns handelt und dass er mit uns zu seinem Ziel kommt. Gut, Vers 23, wenn man jemand Vers 23 lesen.
Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns.
Genau. Lernen wir wieder eine Eigenschaft, einen Namen Gottes Immanuel, übersetzt Gott mit uns. Und das ist das wichtigste Wissen, was ein Mensch hier haben muss auf dieser Erde. Gott ist mit uns. Ja, Paulus sagt im Römerbrief, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Paulus, der hat es erlebt, er war in Tumulten, die ganze Stadt hat ihn gesteinigt. Aber wenn Gott für mich ist, ist mir egal, ob die ganze Stadt gegen mich ist. Wenn Gott nur für mich ist. Einer mit Jesus ist immer in der Überzahl. Von Gerhard Dichtet habe ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Spott? Es ist ein Wissen, das in jeder Not durchdringt. Gott ist mit uns. Ich bin nie verlassen. Ich bin nie allein. Mit Jesus kann ich durch die tiefste Dunkelheit gehen, mit Gott über Mauern springen. Ja, also von Kroatien Bohm gibt es ein schönes Buch, Weihnachtserinnerung ist auch Weihnachten im KZ. Von 1944. Wo sie einem behinderten Mädchen das Evangelium sagt. Und das Mädchen, obwohl es behindert ist und geistig behindert ist, wenn einmal erfasst sie es, ach, dort sind goldene Straßen, dort darf ich Jesus sehen. Ja, dort darfst du Jesus sehen, da sind keine Wärter, nein. Und es ist herrlich und schön. Und mit einmal hat dieses Mädchen gesagt, ich werde bei Jesus sein und freut sich auf den Tag, wo sie bei Jesus ist. Wo sie geliebt und angenommen ist. Und dann sagt Kräuter im Brot, deswegen muss ich jetzt hier sein. Damit dieses Mädchen genau das erfahren kann. Gott mit uns. Gut, Vers 24. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie der Engel des Herrn befohlen hat und nahm seine Frau zu sich. Also Josef ist auch dahingehend Vorbild. Er gehorcht immer sofort. Und auch dann, das werden wir heute noch sehen, immer wenn Gott was sagt, er macht es sofort. Also ich bin in der Ewigkeit mal gespannt, mal zu erfahren, wie das gewesen ist. Ja? Vielleicht geht Josef zu Maria und sagt, du Maria, morgen musst du mich bloßstellen und nein, morgen heiraten wir. Morgen werden wir heiraten. Oder gleich heute, ich weiß nicht. Mit einmal erkennt Maria, okay. Gott hat für mich gestritten, Gott hat mir Recht verschafft. Morgen heiraten wir. Und sofort haben sie geheiratet. Er nahm seine Frau zu sich. Und Gott macht es gut mit denen, die ihm vertrauen. Befiehl deinen Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Gut, Vers 25. Bei mir heißt es, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. In einer Krippe kam Gott zur Welt, und der, der nur Licht ist, bei Gott ist keine Finsternis, sah zum ersten Mal in seinem Leben eigentlich Finsternis. Finsternis und Nacht. Gott kennt keine Finsternis. Er weiß natürlich, Finsternis ist da, aber vor Gott ist nur Licht. Er selber ist ja das Licht. Der Jesus, Gott sieht jetzt Finsternis. Er kam zu uns. Und er nannte seinen Namen Jesus. Gut, wir gehen dann weiter ins Kapitel 2. Naja, das jetzt Vers 25. Ab da beginnt eigentlich die Weihnachtsgeschichte in Lukas. Hier wird es einfach nur, sie erkannte ihn nicht, bis sie ihren ersten Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Die beiden haben praktisch auch, wo sie verheiratet waren, sie sind übereingekommen, nicht miteinander im Team zu werden, bis zur Geburt. Und erst dann haben sie auch noch weitere Kinder gezeugt. Und später sind die Brüder des Herrn Jesus auch Leiter gewesen in der Gemeinde. Sogar Jakobus und Judas, die Briefe im Neuen Testament, sind die leiblichen Brüder des Herrn Jesus. und er nannte seinen Namen Jesus. Dann geht es weiter, in Matthäus 2, Vers 1, da heißt es, als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen. Also vom Morgenland ist also Morgen, ist immer Osten, weil im Osten die Sonne aufgeht. Östlich von Israel war Babylon gewesen. Vielleicht
Iran, Irak oder wo?
Ja, genau. Iran, Irak, die Gegend. Und die Weisen von Babylon, die Magier in Babylon, die hatten mal einen Obersten gehabt. Das war der Daniel, der hat die unterwiesen. Und der hat von den Schriften her gewusst, es wird ein Stern aufgehen in Jakob. Ein Stern. Wenn ihr diesen Stern aufgehen seht, dann wird ein König geboren. Das Zepter wird nicht weichen. Das ist alles in der Prophetie von Bileam. Und jetzt sehen die diesen Stern und gehen los. Also in Babylon hat man schon gewusst, ein König wird geboren. Ein bedeutender König. In Jerusalem hat man überhaupt nichts mitbekommen. Also Jerusalem, die waren beschäftigt mit dem Tempeldienst, mit den Opfern, mit Pflege der Religion, mit ihren ganzen Machtsachen. Und sie haben nicht mitbekommen, was unter ihnen geschieht. Weil Gott wollte man nämlich gar nicht. Und das ist auch so, ich kann mit Weihnachten so beschäftigt sein und möchte Jesus gar nicht. Und jetzt kommen diese Weisen nach Jerusalem. Kapitel, wenn wir jemand vorlesen, Matthäus 2, Vers 2.
Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe da, kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem.
Dankeschön. Kannst du noch Vers 2 lesen, Rosi?
Warte, war doch 2. 1. Die sprachen, wo ist der neue geborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.
Genau. Also es gibt eine gute Quizfrage für Bibelquiz. Das wäre, was ist die erste Frage im Neuen Testament? Und das wäre das die Antwort, wo ist der König der Juden? Die erste Frage im Neuen Testament. Matthäus legt einen besonderen Fokus auf Jesus als König. Deswegen kommen ja auch diese Weisen oder Könige, wie auch immer man das übersetzen mag, kommen und beten den König an. Die Weisen sind also völlig naiv, die kommen jetzt nach Jerusalem an, ist ja klar, ein König muss ja eine Hauptstadt geboren sein. Jerusalem war ja sozusagen die Hauptstadt, das Zentrum, da war also der Sitz von den römischen, da war der Sitz von den jüdischen Herrschern, da war der Tempel, also alles war in Jerusalem, also geht es nach Jerusalem. Ja, sie kommen an und sie denken natürlich aus ihrer Sicht, klar, hier ist ein König geboren, wir würden ein Riesenfest sein, die werden das ja alle wissen. Und die gehen jetzt also hin und sagen, ja, wo ist denn jetzt der König? Jerusalem, was für ein König? Da ist doch ein König bei euch geboren. Nein, wir wissen nichts von irgendeinem König, nein. Und ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Da kommen also Leute wochenlang Reise und sagen, hier ist doch ein König, wir wissen das. Und sie wissen von nichts. Die lieben Politiker, die wissen nichts, sie gehen komplett an Weihnachten vorbei, so wie heute auch. Das wichtigste Ereignis haben die Religiösen und Weisen dieser Welt nicht mitbekommen. Die wichtigsten Dinge bekommt keiner mit. Und die Weisen die wissen, was die religiöse Elite nicht wusste. Gut, wir lesen mal Vers 3. Will mal jemand vorlesen?
Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem.
Genau, das war wirklich ein Schock. Die Weisen ankamen, Herodes war geschockt wie König Das war auch ein machtbesessener Herrscher gewesen. Ich glaube, der hat eine von seinen Frauen umbringen lassen, auch mehrere Söhne umbringen lassen. Jeder, wo er dachte, der macht mir irgendwie den Thron streitig oder der ist gegen mich. Und wenn er nur diese Vermutung hatte, hat er einfach töten lassen. Also der war so wie Stalin. Stalin hat auch alle, wo er dachte, die wollen auf seinen Posten, hat er alle umbringen lassen. Und so einer war Herodes auch. Und jetzt kommen natürlich diese und sagen, ja, hier ist ja ein König geboren. Er war zu ganz Jerusalem auch wie König. Wir haben gar nicht mitbekommen. Und heute kriegen wir auch viele Dinge mit. Wir kriegen natürlich mit, dass es Krieg gibt in Israel, in Gaza, in der Ukraine. Und wir trauern noch. Und das sind auch furchtbare Dinge, die hier passieren. Hier in unserem Land werden Kinderherzen gebrochen, es wird eine Christenheit verführt, es wird Weihnachten ins Lächerliche gezogen, auf einem Weihnachtsmarkt wurden Gipsfiguren geköpft. Ja, also es sind wirklich Sachen, die hier passieren und immer mehr wird das Christliche in den Hintergrund gedrängt. Das alles passiert hier, was eigentlich ist es in Bethlehem passieren. Und das kann niemand wegnehmen, dass Christus, dass unser Retter geboren ist. Und eigentlich ist das der ganze Kampf gegen Weihnachten, dass Christusfiguren, dass Krippenfiguren geköpft wurden aus Gips und so weiter und so fort. Es hat die ganzen Diskussionen, es hat nur einen Grund. Wir wollen nicht, dass ein neuer König in unser Leben kommt. Wir wollen nicht, dass irgendjemand über uns herrscht und irgendjemand bestimmt. Herodes hat gesagt, ich bin hier der König und alle anderen Könige, die bringe ich einfach um, damit ich König bleiben kann. Und das ist diese ganzen Diskussionen über den Herrn Jesus, über Jungfrauengeburt und so weiter und so fort. Wenn Jesus König ist, hat er ein Anrecht auf mein Leben, über mich zu herrschen. Aber ich will nicht, dass irgendjemand über mich herrscht. Ich möchte mein eigenes Leben führen und deswegen diskutiere ich das alles weg. In Jerusalem war Chaos und Unruhe. Und so bringt der Herr Jesus auch manchmal Unruhe. Und manchmal bringt er auch Chaos. Mit einmal Dinge waren mir klar, mit einmal ist mir gar nichts mehr klar. Und es geht eigentlich nur um die Frage, will ich auf den Thron meines Lebens bleiben? Oder will ich, dass der Herr Jesus dort regiert und dass er mich wirklich rettet und erlöst? Wir können mal lesen in Vers 4. Oder ich lese mal. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrte des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Also der Herodes macht im Prinzip das Richtige, er liest in der Bibel. Und er holt die Bibelgelehrten, die Schriftgelehrten, die sich in der Bibel auskennen und fragt die, wo ist der Christus geboren? Warum fängt jetzt der Herodes an, in der Bibel zu lesen? Warum fragt dann die?
Weil er im Grunde genommen wusste, dass die Bibel die Wahrheit sagt.
Ja, genau, das sowieso, genau, das wusste er. Und warum wollte er in dem Fall die Wahrheit wissen? Um ihn loszuwerden. Lese in der Bibel, um Jesus loszuwerden. Beschäftige mich damit, damit ich einen Grund habe und Argumente habe, Jesus rauszuschmeißen aus meinem Leben. Das war das Bibellesen von Herodes. Das Herz voll Christentum, Christus selber draußen, voll von mir und keine Zeit für Jesus. Man kann viel diskutieren, aber es gibt nur eine Frage. Möchtest du, dass der Jesus dein Leben in seine Hand nimmt? Möchtest du für ihn leben? Was Herodes im Negativen tat, nämlich in der Schrift zu forschen, um Jesus loszuwerden, das dürfen wir in der richtigen Weise tun. Wir dürfen die Schriften erforschen, Gottes Wort darüber nachsinnen. Wir werden Schätze finden. Dunkles wird sich erhellen. Und wir werden es lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Okay, 2 Vers 5, die Schriftgelehrten geben richtige Auskunft. Sie sagen ihnen in Bethlehem, in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Also das Geburtsort war bekannt des Erlösers. Und jetzt zitieren sie aus dem Propheten Micha, in Vers 6 ist das Zitat. Und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Also der Führer, der weiden wird. Die schon das alles, sie wissen also ganz genau Bescheid. Sie werden von Heiden da gefragt, von Leuten, die wochenlang gehen, eine wochenlange Reise auf sich nehmen, eine beschwerliche, gefahrvolle Reise, um meinen König zu sehen. Von Bethlehem nach Jerusalem sind es, glaube ich, 11 Kilometer, habe ich mal gehört. Also es ist nicht mal eine Tagesreise. So 3 Stunden Fußweg bist du da. So in etwa, hätte ich jetzt gedacht. Und die kommen nicht mal mit. Die wissen alles ganz genau über die Bibel. Die kommen nicht mal mit. Wenn ich jetzt, wenn mich würde jemand fragen und sagen, Herr Bethlehem, komm, ich gehe mit dir. Das will ich doch sehen, was da los ist. Wenn du so weit gehst, dann will ich es mal 3 Stunden mal gehen und mal gucken. Macht keiner. Ist mir völlig egal. Ich habe das Herz voll Wissen und weiß die wunderbarsten Sachen, aber ich gehe nicht zu, nicht, ich, zu Jesus will ich nicht gehen. Das ist Weihnachten. Es sind Führer, die viel wissen, aber die die Herde gar nicht weiden. Der Jesus ist dann der Hirte, der vorangeht. Und ohne diesen Hirten geht man komplett in die Irre. Lesen wir Matthäus 2, Vers 7. Da rief Herodes die Magier heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sterns. Also dann, als erstmal hat er so Schriftgelehrten gefragt, das war öffentlich, und dann hat er sie nochmal heimlich gerufen, ohne dass jemand mitgekriegt hat, und wollte genau wissen, wann ist jetzt der Stern erschienen, wie war das alles und so weiter und so fort. Und nach außen schien es also so, dass Herodes die Sache hat ruhen gelassen. Aber in Wirklichkeit hat ihn das genau interessiert, weil er genau wusste, da hängt mein Leben dran. Da kann sein, dass meine Herrschaft dran hängt. Deswegen hat er genau nachgeforscht. Das ist also schön, wenn wir wissen, die Bibel hängt mit unserem Leben zusammen. Das können wir den Herodes nachmachen. Was der Herodes im Bösen gemacht hat, genau nachgeforscht, können wir im Guten machen. Denn an der Bibel hängt unser Leben. Und wie wir mit der Bibel umgehen, davon hängt unser Leben ab. Ja, ich höre gerade ein Hörbuch, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und der sagt, das allererste ist deine Gemeinschaft mit Gott. Wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, im Lesen der Bibel und im Gebet, das sind die Auswirkungen auf die Familie, auf die Gemeinde, auf deine Arbeit. Das ist das Allerwichtigste, deine Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich hier in der Bibel lese, wenn ich weiß, da hängt mein Leben dran, werde ich anders in der Bibel forschen, als wenn es für mich nur eine Pflichtsache ist. Dort in der Bibel, da hängt mein Leben. Dass ich das verstehe, was Gott mir zu sagen hat. Dass ich die Welt mit Gottes Augen sehe. Dass ich das erfülle, was Gott für mich vorbereitet hat. Das sind die allerwichtigsten Fragen, die es gibt in diesem Leben. Und der Herodes, der hat ganz genau nachgeforscht. Der hat in der Bibel, also ein Herodes Bibelstudium, können wir uns ein Beispiel nennen. Der hat durch ganz genau nachgeforscht und gefragt und wollte ganz genau wissen, weil er wusste, davon hängt mein Thron ab. Oder zumindest hat er gedacht, dass davon sein Thron ab. Hat er gar nicht verstanden, dass es ein ganz anderer König ist. So, dann geht es ja weiter, Vers 8. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, so berichtet mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Gut, er hat die erstmal losgeschickt, dachte, na, die geben mir dann einen Bericht und dann komme ich und regel das alles. Und es ist also der Herodes, ja, der kann so schön schmeicheln, so Ergebung vortäuschen. Ich denke, die Weisen hörten ihn, da haben die ihm das auch geglaubt. Deswegen mussten sie Gott warnen in einem Traum. Und heute ist auch alles volle Religion. Ja, man gibt vor, Jesus zu lieben. Man macht Wirsch und natürlich liebe ich Jesus über alles. Ich habe jetzt was gehört von Andreas Fett, also sehr spannende Predigt. Ja, der sagt, früher hatten die Eltern 4 Kinder, heute haben die meisten Kinder 4 Eltern und so weiter. Und der sagt, er war also in Bibelstudien, da waren Leute, die bei der Bibelarbeit, also da hingen die da, haben miteinander gequatscht, die waren noch vom ganzen Erscheinungsbild her, da müssen auch Ungläubige sein, also die waren völlig desinteressiert. Dann mit einmal Worship stehen die auf, wir lieben Jesus, Jesus, ich liebe dich und du bist, also alles, es war nur Schein, es waren nur Gefühle, nur Emotionen. Ja, Herodes konnte sich super als Gläubiger stellen. Ja, ich will ihn doch auch anbeten. Natürlich, ein König, auch wunderbar, den will ich anbeten. Jesus, ja, mein Ein und Alles. Er wollte ihn nur töten, er wollte ihn gar nicht haben. Das ist doch die Frage, wollen wir diesen Jesus, wollen wir einen Retter? Da will ich ihn eigentlich im Grunde genommen gar nicht haben, ist mir das eigentlich egal. Vers 9, sie zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie aus dem Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam, oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Wir hatten mal über den Stern gesprochen, es war definitiv kein natürliches Phänomen, es war wirklich ein Stern, den Gott schickte. In Babylon haben sie den gesehen und wussten, okay, da ist jetzt ein König geboren in Israel, deswegen gingen sie nach Jerusalem. Der Stern brauchte sich auch nicht führen nach Jerusalem, sie wussten ja, wo Jerusalem ist und sind einfach hingegangen. Und der Stern war schon gar nicht mehr da. Aber als sie dann gefragt hatten und wussten aus der Schrift, wir müssen nach Bethlehem, kommt mit einmal der Stern wieder, haben sich gefreut, das ist doch der Stern. Ganz herrlich. Und der Stern ging wieder voran und blieb wirklich genau über dem Haus stehen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Genau über dem Haus. Die wussten ganz genau, in dieses Haus müssen wir rein, dort ist das Kind. Die mussten gar nicht fragen. Und so führt der Herr eigentlich durch die Schrift, durch natürliche Mittel. Manchmal benutzt der Herr auch für seine Führung übernatürliche Dinge, die dann passieren. Im Vers 10 wird das nochmal geschrieben. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Sie hatten Freude an den Sternen. Es ist eine Freude, den Herrn Jesus zu suchen. Und die schönste Freude ist, den Retter der Welt zu finden. Und die allergrößte Freude ist erst mein Retter. Vers 11, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen nieder und huldigten ihm und taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, für Maria muss das eine Riesenstärkung gewesen sein. Josef war wahrscheinlich schon auf der Arbeit, also zumindest ist nicht berichtet, dass Josef hier war. Die Könige kommen, sie fallen vor dem Kind nieder, wo in Bethlehem kein Platz war, sie wurden abgewiesen. Und jetzt kommen Könige oder Weise, besonders hochstehende Leute, und knien vor ihrem Kind nieder und beten es an. In Jerusalem wusste niemand was davon. Der Herr hat es den Weisen und Klugen verborgen. Aber er will sich dir offenbaren. Er will sich den offenbaren, der Christus sucht. Der sagt, Herr, lass mich dich schauen. Den will er sich offenbaren. Und er bringt Gold. Das hat man schon. Gold, er ist der König. Er will alles für uns sein. Er ist der König, der uns führt, der uns leitet, der für uns sorgt. Und er ist mehr wert. Er ist alles Gold und alle Schätze dieser Welt. Weihrauch ist dann der Priester, der betet. Und es ist schön, wenn wir einen Priester haben, der betet, wenn wir am Ende sind, der für uns eintritt und uns vor Gott vertritt. Myrrhe, der Prophet. Der Jesus möchte dir auch dein Prophet sein. Er sagt dir immer die Wahrheit. Er kennt heute schon deinen Morgen. Er sagt dir, wer du wirklich bist. In seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht siehst du, wer du wirklich bist. Aber du siehst auch, dass du ein Priester hast. Du siehst, dass du nicht allein bist. Du siehst, dass es einen Retter gibt. Und wenn er dir Bitteres sagt, dann nur, damit du erkennst, ich brauche einen Priester, ich brauche einen Erlöser, der sich selbst für mich dahin gegeben hat. Dann heißt es in Matthäus 2, Vers 12, und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder nach Jerusalem zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg hin in ihr Land. Also die Weisen, sie schauen die Hindernis von Herodes. Und das ist was Schönes, wenn wir von Gott geliebt sind. Also sie wären ja beinahe zur Verräter des Herrn geworden, aber Gott leitet sie, Gott führt sie und Gott kann auch dich vor falschen Wegen bewahren. Und das ist was Schönes, wenn wir uns dem Herrn anvertrauen, das kann uns vor den Intrigen der Menschen bewahren. Ja, hier wurde solche Intrigen geschmiedet, die Weisen sind nicht drauf reingefallen, weil sie den Herrn zum Führer hatten. Herr, leite und führe du mich. Schon sind die Intrigen der Menschen, Gott kann alles vereiteln. Und dann heißt es im Vers 2, Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir, flieh nach Ägypten, sei dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Das ist auch eine spannende Frage. Gott ist ja allmächtig. Er kann ja den Herrn Jesus auch in Bethlehem bewahren. Die Soldaten von Herodes hätten ja kommen können und alle Kinder umbringen können, hätten Jesus einfach nicht gefunden. Wäre ja möglich. Aber er sagt, nein, fliehe bitte. Ja, Gott kennt alle Gefahren und manchmal ist es gut, wenn wir als Christus die Flucht ergreifen und einfach dort nicht hingehen, wo Gefahr ist. Christsein heißt wachsam sein und manchmal muss man einfach weglaufen, aber Gott sorgt für seine Sache. Und Herodes stand noch in der Nacht auf, hey Maria, komm, ich habe geträumt, wir müssen weg. Mit Maria nimmt das Kind, Josef, genau, packt seine 7 Sachen, geht weg nach Ägypten. In der Nacht brechen sie auf und fliehen. Und da war es auch gut, dass sie das Gold hatten von den Weisen, denn da so eine Reise muss man ja schon ein bisschen auch, finanziell sollte man da schon was haben. Und der Vers 15 sagt, und er wartet bis zum Tod des Herodes, damit sich erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten. Er spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen. Wieder eine Flucht, Chaos, aber in der Flucht es erfüllt sich wieder nur Gottes Wort. Es ist einfach nur herrlich. Alle Haare sind gezählt. Bei allen schlimmen Dingen, die passiert, es erfüllt sich nur Gottes Wort. Es ist alles schon in seinem Plan inbegriffen. Ja, alle Fluchtwege, alle Angst, alles geht nach seinem Plan. Gott gerät nie außer Kontrolle. Läuft alles nach seinem Plan. Selbst dieser Kindermord war von ihm zugelassen. Und jetzt kommt das auch. Herodes in Vers 16 ergrimmte, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war. Und dann sendet er hin, dass er einfach alle Knaben töten, die in Bethlehem sind. Von 2 Jahren und darunter, was er genau nach dem Wissen von den Magiern hatte. Herodes lässt sich jetzt nicht gefallen. Kinder werden die ersten Märtyrer von seinem Herrn Jesus. Jetzt kann man sagen, wie furchtbar ist es? Wie kann Gott es zulassen? Ich weiß es auch nicht. Aber ich weiß, alle Kinder, die in dieser Nacht gestorben sind, werden wir im Himmel wiedersehen. Ja, und wenn diese Kinder weitergelebt hätten, als Hypothese, ich weiß nicht, ob wir sie alle hätten wiedergesehen. Aber ich weiß, Gott hat es gebraucht und nach einer Ewigkeit werden wir staunen und sagen, Herr, deine Weisheit, alle diese Kinder sehen wir. Vielleicht sagt noch ein Kind, Herr, wenn du mich damals nicht zu dir geholt hättest, ich wäre auf sündige Wege gegangen, hätte den Messias, der in meinem Alter war, vielleicht später verachtet, und wäre jetzt verloren. Ja, die Bibel ist Gottes Wort. Und wieder im Vers 2, Vers 17, damit erfüllt würde, was geredet ist durch den Propheten Jesaja, spricht, dass in diesem furchtbaren Geschehen, es erfüllt sich nur Gottes Wort. Und das ist herrlich, wenn man dieser Gewissheit auch haben zu Weihnachten, in allem, es erfüllt sich nur Gottes Wort. Und Gottes Wort wird in Matthäus 2, Vers 18 zitiert, eine Stimme ist in Rama gehört worden, Wein und Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder, sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Rahel hatte 2 Kinder, Josef und Benjamin. Benjamin nannte sie Sohn der Schmerzen und sie weinte im Grunde genommen nur um sich. Ja, dass sie einen Sohn zur Welt gebracht hatte, tröstete sie nicht. Und sicherlich, dass es, und so viele Menschen, ja, man weint viel, es gibt wenig Trost, es gibt nur einen Trost, ist der Herr Jesus, nur einen einzigen Trost. Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Als dann Herodes gestorben war, sagt der Vers 19, erscheint wieder ein Engel des Herrn, den Josef im Traum. Josef wartet immer, bis der Herr redet und der Engel erscheint und er spricht in Vers 20, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir, zieh in das Land Israel, denn sie sind gestorben, die Kind nach dem Leben trachten. Die Anweisung kommt, zum Zurückzukehren und Josef macht genau das in Vers 21, er steht auf, nimmt das Kind, seine Mutter zu sich und geht zurück ins Land Israel. Josef gehorcht immer gleich. Er nimmt das Kind, er nimmt die Mutter, er geht nach Hause. Vers 22, als er hörte, dass Archelaus über Judäa herrsche, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen und er hielt im Traum göttliche Weisung und zog hin in die Gegend von Galiläa. Also Josef sieht vorausschauende nüchtern Gefahr, erhält Weisung, wo er hingehen soll. Das ist geführt Leben. Wir bitten Gott um Weisung und Gott gibt Weisung und dann heißt es, er kam und wohnte in der Stadt Nazareth, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten ist. Er wird ein Nazarener genannt werden. Jesus kommt jetzt nach Nazareth. Es wird sein Heimatort und die Schrift geht in Erfüllung. Not, Chaos, Knoten, Mord, Fluchtpläne, Totschlag, alles. Und in allem geht Gottes Plan in Erfüllung. Einfach herrlich, das ist Weihnachten. Doch mein Wunsch für uns, wir vertrauen, dass Gottes Plan in Erfüllung geht, dass er sein Werk unter uns tut. Und uns auch gebraucht, dass wir die Botschaft von der Rettung weiter sagen. Amen. Auch gemeinsam beten.